Was bedeutet es, wenn ein System in unterschiedliche Subsysteme differiert? Und ist es ausreichend, wenn das übergeordnete System einen zentralen Zweck ausgibt, sodass alle untergeordneten Systeme diesem Zweck folgen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Niklas Luhmann in seinem Buch Funktionen und Folgen formaler Organisation im Kapitel 6 Formalisierung und Systemdifferenzierung. Und genau mit dieser Fragestellung möchte ich mich in dieser heutigen Episode beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Bereits in der vergangenen Woche haben wir Gedanken von Niklas Luhmann, die er im Buch Funktionen und Folgen formaler Organisation zusammengetragen hat, zitiert. In der letzten Woche ging es um die Rolle als Mitglied eines Systems und deren herausragende Bedeutung. Wenn das von Interesse ist, gerne nochmal eine Woche zurückspringen. Und sonst geht es heute weiter mit Formalisierung und Systemdifferenzierung. Dieses Kapitel beginnt im genannten Buch auf Seite 73. Und hier möchte ich ein erstes Zitat hervorheben. Niklas Luhmann schreibt: Differenzierte Systeme sind leistungsfähiger als undifferenzierte Systeme. Ich denke, dieses Zitat ist sehr valide. Denn wenn ein System eine kritische Größe überschritten hat, dann ist es notwendig, die im System agierenden und operierenden Kommunikationsprozesse in unterschiedliche Substrukturen zu unterteilen. Es ist dann nicht mehr möglich, dass jedes Element mit jedem Element über jeden Sachverhalt diskutiert. Dann würde man in Abstimmungsprozessen verharren, würde keine Entscheidungen treffen können, käme nicht ins Handeln. Demzufolge sind Differenzierungen von Systemen notwendig, so wie Niklas Luhmann es entsprechend formuliert, ich denke relativ unstrittig. Und wenn diese Differenzierungen nicht hierarchisch vorgegeben sind, dann entstehen sie bottom-up, allein durch die Kommunikationsbeziehungen der Elemente, die in so einem System beteiligt sind. Nun, die Differenzierung von Systemen zur Steigerung deren Leistungsfähigkeit scheint relativ unstrittig zu sein. Ich habe im systemischen Freundeskreis darüber diskutiert und wir kamen beim Begriff der Hierarchie vorbei. Denn wenn ich ein großes System in kleine Systeme differenziere, dann habe ich ja in der großen Menge mehrere kleine Mengen. Und in jeder kleinen Menge gibt es irgendeine Art von Sprecher. Selbst wenn es ein Prior ist, wie im Kloster, ein Erster untergleichen, der aus dem Subsystem heraus Kommunikationsprozesse mit den anderen Subsystemen oder übergeordneten oder nebengeordneten Instanzen führt. Und dadurch ergeben sich natürlich Hierarchien, wie formal die auch immer beschrieben sein mögen. Ob das dann eine Linienorganisation, eine Matrixorganisation oder eine in Kreisen angeordnete Organisation ist, sei dahingestellt. Die Differenzierung von Subsystemen bedarf ja immer irgendeiner Verbindung und diese Verbindung ist nach meinem Dafürhalten irgendeine Art von Hierarchie, die verschieden ausgeprägt sein kann. Und damit widerspricht natürlich die Idee, dass differenzierte Systeme leistungsfähiger sind als undifferenzierte Systeme, der extremen Gleichheit in Systemen. Ich kann also nicht beliebig große Organisationen so gestalten, dass jeder und jede an allen Entscheidungsprozessen beteiligt sind und alle Eventualitäten mit allen gemeinsam diskutiert werden. Das würde zu Stillstand führen. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Nun kommen wir aus diesem ersten Gedanken zu einer zweiten Überlegung, die Niklas Luhmann auf Seite 74 formuliert. Ich zitiere: Für die Arbeitsteilungslehre ist bezeichnend, dass sie das System Ganze als Zweck und die Systemteile als Mittel interpretiert. Ich wiederhole das nochmal. Für die Arbeitsteilungslehre ist es bezeichnend, dass sie das System Ganze als Zweck und die Systemteile als Mittel interpretiert. Das heißt, nur das System Ganze hat einen Zweck und jedes Subsystem innerhalb dieses Ganzen sind die Mittel, um diesen Zweck zu erreichen. Also beispielsweise ist das Ganze ein Unternehmen und dieses Unternehmen hat einen Business-Zweck und diesem Business-Zweck dienen die Mittel wie die Produktion, die Lagerhaltung, die Buchhaltung, der Vertrieb, das Marketing und so weiter. Diese Subsysteme sind nur in Anführungsstrichen Mittel zum Zweck und das ist so eine sehr formale, sehr maschinistische Denkart der Arbeitsorganisation. Und Luhmann kritisiert diese Idee, dass nur das Gesamtsystem den Zweck beinhaltet und die Subsysteme nur die dazu notwendigen Mittel sind. Er sieht darin ein Problem und ich teile dieses Problem. Niklas Luhmann führt zwei Gründe an, die zu dieser Problematik führen. Erstens können nicht alle systemnotwendigen Leistungen auf einen einzigen oder auf mehrere widerspruchsfrei zusammenhängende Systemzwecke bezogen werden. Das heißt, nicht alle Leistungen der Subsysteme können auf einen oder mehrere Systemzwecke des übergeordneten Systems bezogen werden, so Luhmann. Und zweitens, schreibt Luhmann, können konkrete Handlungen nie exklusiv auf einen Zweck bezogen werden. Das hieße ihre Nebenfolgen ignorieren. Handlungen haben immer vielfältige Folgen, die verschiedene Systemprobleme, teils günstig, teils nachteilig, berühren. Jede faktische Handlung, jede konkrete Teilstruktur eines Systems ist in diesem Sinne multifunktional. Luhmann schreibt weiter, diese beiden Gründe machen es erforderlich, in jedem System, das eine gewisse Größenschwelle überschreitet, Leistungseinheiten zu bilden, die sich im begrenzten Umfang selbst stabilisieren und damit selbst Systemcharakter gewinnen. Das erscheint mir eine brutal wichtige Erkenntnis zu sein. Wenn also ein großes System in Subsysteme differenziert wird, dann brauchen auch die Subsysteme ihre eigene Bedeutung und Daseinsberechtigung, dass später das Große und Ganze, Klammer auf System, Klammer zu, auch entsprechend funktioniert. Luhmann schreibt dazu, diese Tatsache, dass sich Handlungen wegen ihrer komplexen Folgen in einem System nicht widerspruchsfrei ordnen lassen, hängt damit zusammen, dass jedes System in einer problematischen Umwelt lebt, die es nicht gestattet, alle Handlungsfolgen bis auf eine, die bezweckte, zu ignorieren. Nun, ich würde das so interpretieren. Jedes System, nehmen wir mal beispielsweise ein Unternehmen her, ist in Umweltbedingungen eingebunden. Und relevante Umwelten eines Unternehmens sind bestimmt mal die Kunden und die Zielgruppen, die die Produkte des Unternehmens kaufen und konsumieren. Aber auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Gesetze, Compliance-Anforderungen, moralische Vorstellungen, was auch immer sind Umwelten, die ein System berücksichtigen muss, dass es funktioniert. Würde man nur einen einzigen Zweck formulieren und alle Subsysteme müssten sich diesem Zweck unterwerfen, dann wäre gar kein großer Spielraum, gar keine Möglichkeit mehr zu agieren. Man würde sich sozusagen extrem starr fahren, könnte man sagen, und würde die Dynamik, die die flexiblen Umwelten erfordern, nicht mehr bedienen können. Nach Luhmann ist es viel gewitzter, die Subsysteme neben dem Gesamtzweck des Unternehmens mit weiteren Subzwecken, so würde ich es mal formulieren, zu versehen, um dadurch eine viel dynamischere und elastischere Reaktion auf Umweltbedingungen zu ermöglichen. Damit kann ich mich flexibler den Markt bei Unternehmen oder den Bedingungen bei anderen Organisationen anpassen. So jedenfalls würde ich das sehen. Und das mündet in ein weiteres Zitat, welches Luhmann auf Seite 77 schreibt. Jedes Teilsystem kann einer besonderen Aufgabe nachgehen und dabei, ohne sich ihr exklusiv und rücksichtslos zu widmen, doch im hohen Maße indifferent bleiben gegen das, was andere tun. Okay, das heißt ein etwas akademisch formulierter Satz, ich würde es so formulieren. Innerhalb des großen Systems mit seinem Zweck können die Subsysteme mit ihren eigenen Zwecken individuell agieren. Die Individualität wird natürlich begrenzt durch die Rahmenbedingungen des übergeordneten Systems, also man kann nicht beliebig agieren, aber es gibt gewisse Varianzen, die auch ausgeprägt sein dürfen und vielleicht auch müssen. Ich habe das in meinen Gedanken wie ein Vektormodell sortiert. Man kann sich also einen großen Kreis vorstellen mit einem dicken Vektorpfeil, der zum Beispiel nach oben rechts zeigt und vielleicht genau im entsprechenden 45-Grad-Winkel nach oben rechts zeigt. Nun hat jedes Subsystem in diesem großen Kreis eingetragen auch wiederum Vektorpfeile. Und das ein oder andere Subsystem zeigt vielleicht auch im exakten 45-Grad-Winkel nach oben rechts. Andere Subsysteme haben aber ihren Winkel etwas flacher oder etwas steiler angeordnet. Es gibt also eine Abweichung zwischen dem individuellen Zweck des Subsystems und dem Zweck der übergeordneten Organisation. Und diese Abweichung ist im Prinzip ein Widerstand, ein Widerspruch, über den auch diskutiert wird und der in jeder Organisation inhärent ist. Der Kerngedanke, diese Widerstände, Widersprüche, diese Abweichungen aufzulösen, zu normalisieren und jede auf die gleiche Richtung einzuschwören, ist vielleicht nicht die beste Idee nach diesen Gedanken, sondern diese Widerstände, diese Spannkraft, die damit eine Organisation entwickelt, ist hilfreich, um individuelle Umweltbedingungen, die aufs Gesamtsystem und die Subsysteme wirken, besser bewältigen zu können. Man kann also im Umkehrschluss ganz gut damit leben, dass eine Organisation oder ein System nicht gänzlich nach dem gleichen Vektor ausgerichtet ist. Diese differenzierenden Vektoren sind am Ende vielleicht sogar hilfreich, um die Umwelt besser bedienen zu können. Und das ist eine tolle Grundannahme, denn sie gibt uns mehr Gelassenheit, wenn wir Widerstände oder Widersprüche in Organisationen identifizieren. Die braucht es vielleicht. Sie sind vielleicht nicht schädlich, sondern sogar hilfreich. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich eine ganz praktische Methode erläutern, die ich anwende, um diese Problematik bei meinen Kunden zu lösen. Ich habe diese Methodik viele Jahre angewendet und glaube, inzwischen eine gewisse Validität festgestellt zu haben. Es geht also darum, in Subsystemen eigene Zwecke zu formulieren. Und nun könnte man ja im Subsystem eine eigene Vision erarbeiten und all die Arbeit tun, die gegebenenfalls die übergeordnete große Organisation auch schon gemacht hat. Ich habe das immer als sehr abstrakt und als sehr akademisch empfunden. Viel praktischer erschien mir, Produkte oder Angebote oder Leistungen zu definieren, die das jeweilige Subsystem ganz konkret entwickelt, provided, supported, was auch immer. Das heißt, jedes Subsystem eines Systems hat ganz konkrete Leistungsergebnisse, die man dem System oder den Kunden des Systems zur Verfügung stellt. Also beispielsweise wird in der Produktion irgendetwas produziert und dieses Produktionsergebnis ist das Ergebnis der Produktion. Dieses Ergebnis wiederum übernimmt jetzt das Lagermanagement, um dieses Ergebnis einzulagern und gegebenenfalls wieder auszulagern. Dort, wo was ausgelagert wird, greift jetzt der Service, das System der Spedition auf dieses Teil zurück und transportiert es zum Beispiel zum Kunden. Und so gibt es innerhalb der Organisation jetzt hier entlang der Wertschöpfungskette die Produktion, das Lager und die Logistik, die aneinanderhängen mit jeweils unterschiedlichen Systemzwecken, nämlich produzieren, ein- und auslagern und transportieren, die jeweils dem Gesamtziel dienen, dem Kunde das Produkt zu liefern, aber halt auch individuelle Ziele verfolgen können. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Einheiten und Subsysteme in einer großen Organisation wie die IT, die dafür da ist, mit ihren Produkten die Mitarbeitenden und die Prozesse zu unterstützen. Oder ganz profan die Kantine, die dafür da ist, mit ihren Essensangeboten, ihren Produkten letztendlich dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden zufrieden und satt sind und besser und fleißiger arbeiten. Und so kann jedes Subsystem einer Organisation mit seinen individuellen Produkten zunächst mal differenziert werden und dann lassen sich auch diese Produkte als wunderbare Ankerfunktionalität verwenden, um sowohl für das System im Inneren eine Daseinsberechtigung zu definieren, wir sind die, die das Essen produzieren, als auch eine Kommunikation nach außen ermöglichen, eine anschlussfähige, das heißt, das Providen dieser Produkte ist dann der Vertrieb, wenn man so möchte, dieser Leistungen im Gesamtsystem oder gegebenenfalls auch Richtung Kunde. Das heißt, Subsystemzwecke, die Niklas Luhmann hier vorschlägt, können einfach definiert werden, wenn jedes Subsystem seine echten Leistungen definiert, die es anderen Systempartnern oder dem Kunde des Systems oder der Umwelt anbietet. Das ist oftmals gar nicht so einfach. Das ist ein oftmals schwieriger und kreativer Prozess, weil der Gedanke nicht auf der Hand liegt. Wenn er aber mal verstanden wurde, dann funktioniert er wunderbar. Und vielleicht kann ich da noch eine Metapher zum Abschluss anbieten. Ich habe es immer mit einem klassischen Handwerk verglichen, und zwar mit einem, was sehr positiv konnotiert ist, mit einem Bäcker. Ich sage dann immer bei diesen Einheiten, was sind eure Brötchen, was ist euer Brot, was sind eure Törtchen, die ihr produziert? Und mit dieser Metapher ist es gut gelungen, die Dinge zu identifizieren, die für den Kunden des Systems, für den Abnehmer der Leistung letztendlich relevant sind. Oftmals sind es auch die Dinge, die ein Preisschild hätten, wenn man es wirklich verkaufen würde. Und so hat man dann unter meiner Anleitung und Hilfe in systemischen Prozessen tatsächlich bottom-up, könnte man sagen, die Brote, die Brötchen, die süßen Stückchen und die Törtchen definiert, die jeweilige Abteilung im System anbieten. Damit hat man den Zweck des Subsystems definiert und dieser diente einerseits dem Gesamtsystem, war aber auch fürs Subsystem an sich hilfreich, für die Identitätsstiftung und die für die Motivation der Mitarbeitenden. Und wenn sich so ein Subsystem weiterentwickeln will, dann manifestiert sich das natürlich auch durch die Veränderung der Produkte oder in letzter Konsequenz des Produktportfolios. In dem Sinne kann die Nutzung der Produktidee eine praktische Anwendung dieser theoretischen Überlegungen sein. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.